Ich wollte noch kurz ergänzen zum Programm am Mittwochabend. Die Sendschreiben sind ja sieben Briefe, sieben Botschaften, die Jesus an Gemeinden in Kleinasien richtet, und die stehen in der Offenbarung. Und das Buch der Offenbarung ist ja ein Buch, wo viele Menschen so das Prickeln bekommen, was sagt uns die Zukunft. Und wir wollen aber dieses Buch der Offenbarung und diese Sendschreiben unter dem Gesichtspunkt betrachten, was sagt das uns? Weil das ist oft die Gefahr, man sagt, okay, Jesus sagt das dem in der Zukunft oder irgendwem, aber die Frage ist, was sagt Jesus uns? Also das noch zur kurzen Ergänzung für den Mittwochabend. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, Muttertag. Und Martin, deine Einleitung hat schon einiges vorweggenommen, was ich ein bisschen da in meiner Predigt streifen werde. Der Titel lautet ja Nachgefragt zum Muttertag. Was es mit diesem Titel auf sich hat, möchte ich dann im Laufe dieser Predigt darlegen. Und ich beginne mit dem Mikro-Magazin. Nicht mit einem Bibelwort, sondern mit dem Mikro-Magazin. Das habe ich kürzlich mal gelesen, und das ist jetzt nicht meine Standardzeitung, muss ich zugeben, aber die liegt immer da. Man schaut da mal rein, und plötzlich war da ein Beitrag über den Glauben. Ist die Kirche ein Auslaufmodell? Glaubensfragen und Antworten. Das wollte ich wissen. Ich wollte auch antworten. Ich habe auch viele Fragen. Ich wollte Antworten haben. Und darunter war ein Artikel über den heiligen Eifer. Da heißt es, wir sind zwar weniger religiös als früher, in anderen Lebensbereichen aber so hingebungsvoll und ehrgeizig, dass man fast schon von Ersatzreligionen sprechen kann. Und da spricht der Autor mir aus dem Herzen, weil genau so ist es. Er spricht dann über die Ernährung, über die Gesundheit, über das Aussehen, über die Spiritualität, über die Esoterik und natürlich auch über die Umwelt. Und er sagt, die Umwelt, mit der geht es rapide den Bach runter, und sie muss deshalb dringend geschützt werden. Jeder Einzelne ist gefragt. Wir sollen weniger fliegen, keine Plastiksäcke mehr haben, Abfall trennen oder überhaupt Abfall vermeiden, mit den ÖVs fahren, nicht mit dem Auto oder mit dem Velo und so weiter. Und plötzlich steht hier unter der Frage der Ökologie, und niemals, wirklich auf gar keinen Fall Kinder in die Welt setzen, denn das potenziert den Schaden erheblich, den man bereits mit der eigenen Existenz anrichtet. Jetzt kommt es noch dicker. Wer sündigt, zerstört das Paradies. Das ist eine harte Botschaft, oder? Wenn man den ganzen Beitrag liest, hat man ein bisschen den Eindruck, der meint es eigentlich so schmunzelnd, so ein bisschen lustig. Habe aber dann genauer angesehen, wer das eigentlich ist. Und jetzt heißt es von diesem Menschen, Ralf Kaminski, 49, isst definitiv zu viel Schokolade und Chips, ab und zu auch Fleisch. Also das ist alles schlecht. Geht jedoch zweimal pro Woche ins Fitnesscenter und hat nie geraucht. Das ist positiv. Er fliegt zwar zu häufig, ist negativ, hat aber kein Auto, keine Kinder und kurze Pendelzeiten. Also die Kinder sind auf einer Ebene mit dem Auto, mit den Pendelzeiten. Und wie ich das dann so gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, der meint es vielleicht gar nicht so lustig mit dem ökologischen Problem, und den Kindern vielleicht meint der das auch wirklich ernst. Ich bin dem dann weiter nachgegangen und habe die Grundlage dieser Aussage gefunden, und zwar im Club of Rome. Das ist ja ein Zusammenschluss von Experten, die sich viel mit Ökosystemen beschäftigen und zum Schutz der Umwelt sich einsetzen. Und da gibt es schon sehr dramatische Zahlen, die sie uns liefern, dass eben noch nie in der Geschichte der Menschheit in einer Generation sich die Weltbevölkerung verdoppelt, bis 2100 sollen es 11 Milliarden Menschen sein. Schon heute leben wir deutlich über unsere planetaren Grenzen. Kaum vorstellbar, wie Ökosysteme, Klima, Artenvielfalt, Ressourcenverbrauch, Abfallaufkommen sich bei wachsender Bevölkerung und steigender Ansprüchen entwickeln werden. Das sind definitiv Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Das kann ich heute in dieser Predigt nicht machen, aber ich möchte anerkennen, das sind Themen, die können wir nicht einfach wegwischen. So, und jetzt der Abschnitt, den ich hier aufgeschrieben habe. Zwei Kollegen des Club of Rome, Jürgen Randers und Gremi Maxton, ich kenne die Leute leider nicht, haben daher den Vorschlag gemacht, in der reichen Welt, wo der ökologische Fußabdruck besonders hoch ist, Familien mit nur einem Kind als Vorbilder darzustellen und Frauen, die bis zu ihrem 50. Geburtstag nur ein Kind bekommen haben, eine Summe von $80.000 zu zahlen. Durch diese Maßnahme solle die reiche Welt ein Beispiel geben und zum Vorbild werden. Also, das ist natürlich jetzt schon schwierig für uns heute am Muttertag, dass wir feststellen müssen, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass Kinder ein ökologisches Problem sind und dass Mütter die Kinder in die Welt setzen. Und man muss sagen, also Familien, weil die Väter haben ja auch eine gewisse Verantwortung daran, das sind eigentlich ökologische Probleme. Wie sollen wir umgehen mit solchen Aussagen? In Zeiten, wo wir jeden Freitag mit Freitagsdemos der Schüler konfrontiert werden, in Zeiten, wo der ökologische Weltuntergang vorgestellt wird, da lastet ein Druck auf Ehepaaren, auf Mütter, die Kinder in die Welt setzen wollen, und man darf das nicht unterschätzen. Es hat jetzt vielleicht ein bisschen lustig geklungen, wie ich das dargestellt habe, aber ich denke, uns ist schon klar geworden, es ist eigentlich gar nicht lustig, wenn sogar von einer Sünde die Rede ist, wenn man merken, wie Begriffe, die ganz anderen, von einem ganz anderen Kontext kommen, wie die plötzlich umgedeutet werden. Plötzlich ist Kinderkriegen irgendwie mit Sünde in einem Zusammenhang, und dann gibt es immer noch diesen Muttertag. Was machen wir damit? Es ist aber nicht nur die Öko-Szene, die einen Druck ausübt auf die Frage Kinder ja oder nein. Es sind auch politische Strömungen, die das Kinderkriegen als ein reaktionäres bürgerliches Projekt ansehen. Also wortwörtlich ist das so, wird das so gesagt. Wir haben einen Feminismus, beziehungsweise muss ich fast sagen, einen radikalen Feminismus, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wo es schon lange nicht mehr um die Frage der Geschlechtergerechtigkeit geht, sondern wo betont wird, dass also die Frau, wenn sie sich dem Kinderkriegen und der Betreuung der Kinder widmet, eigentlich ausgebeutet wird und die Frau eigentlich befreit werden muss aus dieser Sackgasse, aus diesem Terror. Und das sind wirklich Begriffe, die so ausgesprochen werden. Und eine weitere Steigerung vom Feminismus würde ich das Gender Mainstreaming bezeichnen, das besagt, dass Mann und Frau in dem Sinn, dass man gar nicht mehr in dem Sinn von Mann und Frau sprechen kann. Simone de Beauvoir, das ist die Lebensgefährtin von, das ist mir der Name entfallen, ein wichtiger Existenzialist aus Frankreich, Sartre, Jean-Paul Sartre, danke, meine liebe Frau hat mir geholfen. Und sie sagt, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Und damit, das ist also so ein ganz wichtiges Schlagwort im Gender Mainstreaming, und man will damit sagen, männliche und weibliche Eigenschaften sind anerzogen. Sie sind gesellschaftliche Konstrukt, also in dem Sinne, die Eltern sehen, da liegt ein Mädchen in der Wiege und dann wird das Mädchen von klein weg als Mädchen erzogen. Ja, kein Wunder, dass sie dann weibliche Eigenschaften hat. Also etwas wie eine mütterliche Fürsorge ist keine typische weibliche Eigenschaft, sondern die Gesellschaft drängt Frauen in diese Rolle rein. Und da muss ich schon sagen, solche Sichtweisen muss man ablehnen. Das geht zu weit. Aber wir sind wirklich mit massivem Druck, strömt das auf uns ein. Also wenn ihr Zeitung lest, und ich hoffe, ihr lest die Zeitung, wenn ihr schaut, die Sprache, wie die Dinge dargestellt werden, diese Dinge strömen mit Macht ein. Und wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass all diese Strömungen, die haben einen Hintergrund. Die Leute saugen sich das nicht nur aus den Fingern. Da gibt es Gründe, warum es einen extremen Feminismus gibt. Es gibt Gründe, warum es ein Gender Mainstreaming gibt. Schlagwort Machotum. Ja, je mehr Männer den Macho raushängen lassen, umso mehr wird natürlich werden die Feministinnen aufschreien und sagen, das geht so nicht. Und man kann froh sein, dass das Machotum eine ungesunde Überbetonung eines männlichen Gehabes, dass das negativ gesehen wird. Das finde ich nicht schlecht. Also ich denke an meine eigene Familie. Wir sind 5 Kinder gewesen, wie die Orgelpfeifen sind wir da gestanden. Und mein Vater hatte den Eindruck, das geht ihnen alles nicht so wirklich viel an. Ja, meine Mutter hat sich abgerackert. Das geht nicht. Das stimmt irgendwas nicht. Und dieses Bild ist gut, wenn es da eine Gegenbewegung gibt. Oder ein anderer Punkt, die weltweite Unterdrückung der Frau, das ist eine Realität. Frauen werden weltweit unterdrückt. Das ist eine Realität. Über das sollten wir nicht diskutieren, sondern uns vielmehr die Frage stellen, wie können wir dazu beitragen, dass es nicht so ist. Und an der Stelle muss ich aber auch sagen, dass in Gesellschaften, die auf einem christlichen Weltbild aufbauen, die Freiheit der Frauen am größten ist. Das heißt nicht, dass wir im Paradies leben. Wir sind weit entfernt vom Paradies. Es gibt immer noch Ungerechtigkeiten und so weiter. Aber Fakt ist, dass der Feminismus in anderen Kulturen sehr, sehr, sehr viel zu tun hätte. Und man würde sich wünschen, dass diese Leute, die so laut schreien, oder Frauen, die so laut schreien, einmal auch in Länder gehen, wo die Frauen wirklich massivst unterdrückt werden. Da könnten wir jetzt ganze Stunden damit zubringen, das aufzuzeigen. Als Kirche, und das ist wichtig, Geschwister, als Kirche müssen wir uns diesen Dingen stellen. Wir können jetzt sagen, das stimmt ja alles nicht. Nein, das hat einen Hintergrund. Und die Frage, welche Antworten wir auf all diese Dinge geben, die liegt nicht in unserer Tradition. Wir können nicht sagen, und das sage ich jetzt so ganz frech als Österreicher, wir können nicht sagen, in der Schweiz ist alles toll und weil ich ein Schweizer bin, darum handle ich wie ein Schweizer. Nein, wir müssen uns fragen, auch in Österreich müssen wir uns das fragen, was sagt die Heilige Schrift über dieses oder jenes? Und das ist unsere Zielrichtung, nach der wir gehen müssen, nicht die Tradition, sondern die Heilige Schrift. Und wir werden oft staunen, wenn wir uns von unseren Traditionen lösen und die Schrift prüfen, was sagt sie, zum Beispiel über Frauen, über Männer, wir werden oft staunen, dass da Unterschiede sind zu dem, wie wir es in unserer Tradition leben. Und dahin müssen wir kommen als Christen und als Kirche, diese Werte hochhalten, so wie Martin es gesagt hat, dass eben der Mensch über Jahrtausende existiert. Und die Probleme, die wir haben als Menschen, die sind heute anders gelagert, aber irgendwie doch die gleichen. Nun zurück zu Öko, Radikalfeminismus und Gender Mainstreaming. Vielleicht kann es sein, dass der eine oder andere von euch sagt, ja gut, ich meine, das gibt schon, das weiß ich auch, aber ein bisschen extrem ist das schon, wie der uns das da vorne vorstellt. Der malt den Teufel an die Wand. Die Menschen sind ja nicht blöd. Die durchschauen das schon. Und da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich möchte euch eine Dame vorstellen, Birgit Kelle. Ich sage immer, sie ist eine streitbare Journalistin. Sie schreibt Bücher und schreibt Beiträge in Zeitungen und so weiter. Und sie hat als Mutter, sie ist eine Frau, die zu ihrer Mutterschaft steht. Sie freut sich, ihre Mutter selber betreuen zu können. Sie ist dankbar dafür, dass ihr Mann das notwendige Geld nach Hause bringt und sie diesen Freiraum hat. Und auch, dass sie dann auch als Familie das Familienleben leben können. Und sie hat begonnen, das einmal zu prüfen, was die Gesellschaft und auch die Politik uns so vorschlägt und in welche Richtung es gehen soll. Und sie sagt zum Beispiel, hört auf, uns Frauen befreien zu wollen und lasst uns doch Frauen und Mütter sein. Das heißt, sie hat erlebt, dass sie das, was sie am liebsten will, nämlich Frau und Mutter sein, das sagt die Gesellschaft, hä? Du willst das? Von uns bekommst du keine Unterstützung. Und das ist nämlich jetzt die Kehrseite bei dieser sogenannten Befreiung von all diesen bürgerlichen, reaktionären Lebensformen, die teilweise wirklich bürgerlich sind und nicht unbedingt biblisch, das müssen wir eben dann auseinanderhalten, aber es geht zu weit. Sie ist draufgekommen, dass sie als Familie, wo sie als Frau auf ihren Job verzichtet und wo ihr Mann sozusagen das Geld nach Hause bringt, sie sind eigentlich, so, also wenn man jetzt die soziale Unterstützung betrachtet, sind sie die Verlierer. Ihre Situation wird am wenigsten unterstützt. Wenn eine Frau heute ihre Kinder in einer Kita abgeben will, dann hat sie das Recht auf einen Kita-Platz. Also das ist jetzt die Situation in Deutschland, wird auch entsprechend unterstützt. Sie bekommt keine Unterstützung, obwohl sie einen Ausfall ihres Verdienstes hat. Und auch die Frage besteht, werden diese Jahre, die ich der Familie widme, werden die meiner Pension angerechnet? Ja oder nein? Fragen über Fragen über Fragen. Und Geschwister, es gibt noch viele, viele andere Fragen, aber es ist so, und das kann man kurz zusammenfassen, es ist so, dass das traditionelle Familienbild enorm unter Druck kommt und wirklich viele, viele Familien sich fragen, wie soll ich mein Leben gestalten? Wie soll ich als Frau mein Leben gestalten? Und ich bin Vater von 3 Töchtern und sie sind alle 3 gut ausgebildet. Wie soll ich all das unter einen Hut bringen? Und sie kommen unter Druck. Ich glaube also nicht, um es zusammenzufassen, dass ich die Situation überzeichne. Ich glaube, dass wir genau all diesen Fragen ausgesetzt sind. So, aber jetzt möchte ich einen Szenenwechsel machen. Es hat keinen Sinn, stundenlang darüber zu reden, wie schlecht alles ist, sondern wir müssen uns ja fragen, wie leben wir in dieser Gesellschaft, wie es ist. Muttertag, ja oder nein? Es geht ja nicht um den Muttertag, das möchte ich ganz klar sagen, das ist kein christliches Fest. Den Muttertag gibt es erst seit Beginn des letzten Jahrhunderts. Es kommt, wie so viel Gutes, aus Amerika. Die Initiantin des Muttertages war voller Idealismus und war dann ziemlich geschockt, wie sie gesehen hat, wie der Muttertag kommerzialisiert wurde und hat sich eigentlich dann von dieser Muttertagsbewegung zurückgezogen. Also das nur ganz kurz zum Muttertag. Aber warum wir so einen Gottesdienst dem Muttertag widmen, das ist, weil die Werte von Mutterschaft und Familie, die sind uns als Christen sehr wichtig und darum finde ich es gut, dass wir auch einen Muttertag hochhalten. Also die Frage der Beurteilung, wie wir dieses oder jenes beurteilen, hängt davon ab, welche Werte und was die Grundlage für unsere Werte sind und welche Überzeugungen wir daraus gewinnen. Und darum wollen wir einen Blick auf die Weisheit des Schöpfers werfen. Im Glaubensbekenntnis, im apostolischen Glaubensbekenntnis, das eigentlich die Christen weltweit verbindet, dort heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ein Schöpfer, wenn wir Gott als Schöpfer verehren, dann glauben wir daran, dass Gott sich Gedanken gemacht hat, warum die Schöpfung so ist, wie sie ist. Mit einer gewissen Einschränkung, nämlich die, dass die Bibel uns lehrt, dass wir in einer Schöpfung leben, die gefallen ist. Das heißt also, wir können nicht alles, was wir in dieser Schöpfung sehen, Gott in die Schuhe schieben. Also Elend, Sünde, auch in der Natur, der Kampf des Stärkeren, der Kampf ums Überleben und. Aber wir sehen die Spuren des Schöpfers, die Spuren des weisen, liebevollen Schöpfers. Und woher bekommen wir Informationen über den Schöpfer? Natürlich einmal primär durch die Bibel, die Heilige Schrift. Das ist das Selbstzeugnis der Heiligen Schrift. Nicht wir als Christen sagen, die Bibel ist das Wort Gottes, sondern die Bibel sagt es von sich selber. Das ist nur spannend. Die Bibel sagt von sich selber, dass sie das Wort Gottes ist. Das ist ein ganz, ganz hoher Anspruch. Und als Christen glauben wir das. Und nehmen die Bibel als Grundlage für unsere Erkenntnis, für unsere Wahrnehmung, für unsere Werte. Aber das Schöne ist, dass wir die Schöpfung zum Beispiel durch Beobachtung, heute würden wir sagen, durch die Naturwissenschaften erforschen können und auch prüfen können, ob das, was die Bibel über die Schöpfung sagt, in Übereinstimmung ist mit dem, was in der Bibel steht. Für mich, und ich bin naturwissenschaftlich gebildet, ist Naturwissenschaft und Bibel kein Gegensatz, sondern die Dinge kommen zusammen. Und ich möchte ein Beispiel uns heute vorstellen, nämlich das Urvertrauen. Das ist ein Begriff, der ist in der Psychologie bestens bekannt. Das ist das Vertrauen, dass ein Mensch spätestens von der Geburt weg, wahrscheinlich schon vorgeburtlich, dann in seiner Entwicklung als Kind entwickelt und dass einem Menschen eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Vertrauen schenkt, dass das Leben zu bewältigen ist und dass das Leben einen Sinn hat. Das nennt man das Urvertrauen. Und es gibt in der Bibel einige Stellen, die darüber sprechen, über mütterliche Eigenschaften sprechen, dass Gott sich zum Beispiel wie eine Mutter um sein Volk kümmert, es nährt, es säugt. Es auf den Knien hält. Und das zeigt uns, dass Gott in die Schöpfung ein Programm gelegt hat und eine Liebe reingelegt hat, wo es wichtig ist, dass wir diese Eigenschaften Gottes erkennen und in unserem Leben anwenden. Einen solcher Verse möchte ich gerne mit uns heute lesen. Das ist ein Wort aus dem Psalm 22. Die Psalmen sind das Liederbuch der Bibel und das Gebetsbuch der Bibel. Und dort heißt es, ja, du Gott bist es, der mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Vertrauen einflößte, meiner Mutterbrüsten. Auf dich bin ich geworfen. Von Mutterschoß her, von meiner Mutterleib an bist du mein Gott. Dieser Vers wurde geschrieben von König David 1000 Jahre vor Christus und dieser Psalm wurde prophetisch auf Jesus Christus hin geschrieben. Wir wissen das deswegen, weil der Beginn dieses Psalms, der lautet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist das Gebet, das Jesus am Kreuz betet. Daran sehen wir, dass das Kreuz der Augenblick war, der fürchterlichste Augenblick war für Jesus. Es ist das Zentrum, das Kreuz ist das Zentrum unseres christlichen Glaubens, weil Jesus am Kreuz für die Schuld der Welt mit seinem Leben bezahlt hat. Jesus hat dort die Gottesferne erlebt und er hat den Tod geschmeckt, heißt es. Das Kreuz gibt Auskunft über das Problem der Sünde, über das Problem, dass wir Menschen Schuld auf uns laden und Gottes Ausweg, die Sühnung durch das Opfer Jesu Christi. Und diesen Psalm betet Jesus am Kreuz. Die Betonung hier ist ganz klar, Jesus war ganz Mensch. Und die enge Beziehung zu seiner eigenen Mutter und ihre Fürsorge, zum Beispiel durch das Stillen, haben ihm Vertrauen eingeflößt. Und er sagt hier, du Gott bist es, der mir dieses Vertrauen geschenkt hat. Da sehen wir, dass Gott das in die Schöpfung reingelegt hat und indem wir Menschen das tun, was Gott vorprogrammiert hat, handelt Gott. Und er schenkt einem Menschen, einem Kind ein Urvertrauen. Und dass das so funktioniert, das wird heute wissenschaftlich erforscht. Und zwar sehr gut, sehr interessant. So weiß man heute, das Beste für das Kind ist die enge Betreuung durch die leibliche Mutter. Wirklich, durch die leibliche Mutter, nicht durch irgendwen, sondern durch die leibliche Mutter. Zumindest für die ersten 3 Lebensjahre. Man spricht dann von der sogenannten sensiblen Kleinkindphase 1. Ja, so reden die Wissenschaftler. Wir nennen das anders. Wir freuen uns, wenn wir unsere Kinder sich entwickeln sehen. Und es geht um dieses Urvertrauen des Kindes. Der Säugling ist komplett auf die Stimme der Mutter fixiert. Da gibt es Studien, die zeigen, dass ein Säugling ab der ersten Sekunde, wo er auf der Welt ist oder sie, das Mädchen, auf die Stimme der Mutter fixiert ist und nicht auf die Stimme des Vaters, obwohl er die auch durch die ganze Schwangerschaft irgendwie wahrgenommen hat. Und man glaubt zu wissen, dass eben die Stimme der Mutter auch durch die Flüssigkeit, die in der Gebärmutter ist, weitergeleitet wird und das Kind diese Stimme kennt und die Stimme ihr Vertrauen gibt. Wenn nun ein Kind früh von der Mutter getrennt wird, dann verursacht das Stress. Und zwar enormen Stress, den man messen kann im Blut. Und hier kommt das Stichwort Kitas. Kitas klingt so niedlich, gell? Kita. Aber es heißt eigentlich Kindertagesstätten. Und damit wird schon viel gesagt, es ist eine Stätte, wo man sein Kind abgibt, aber kein Ort, kein Haus der Geborgenheit, der Wärme, der Vertrautheit. Dieser Stress hat unmittelbare Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung. Das weiß man heute, wissenschaftlich nachgewiesen. Das Gehirn entwickelt sich und die Gehirnentwicklung ist abhängig davon, wie das Kind aufwachsen darf. Das Gehirn entwickelt sich nicht einfach irgendwie im luftleeren Raum, sondern das ist eine Interaktion. Und dieser Herr Professor Spreng, ein Hirnforscher, hat sich mit diesen Fragen beschäftigt und er hat gesagt, man kann heute nachweisen, dass, wenn das nicht gut funktioniert, die Kinder Schwierigkeiten bekommen. Unter anderem bilden sich Areale für das Lernen, für die Angst- und Stressbewältigung schlechter aus. Und es gibt deutliche Hinweise für Depressionen bei solchen Kindern. Er schreibt zum Beispiel, in diesen Ländern, gemeint ist Schweden und Finnland, sind fast die Hälfte der 12 Monate alten Kleinkinder und bereits 90% der Zweijährigen in Fremdbetreuung untergebracht. 50% der 12 Monate alten Kleinkinder. In Finnland 97% der unter Dreijährigen, in Dänemark 78% der 1- bis 2-jährigen Kinder. Interessanterweise sind dort besonders die weiblichen Kinder und Jugendlichen betroffen. Innerhalb der letzten 15 bis 20 Jahre haben bei Mädchen die seelischen Erkrankungen um 1000%, das heißt also 10-mal zugenommen. Depressionen sind um 500% angestiegen, also haben sich verfünffacht. Die Selbstmordrate schwedischer und finnischer Mädchen ist die höchste in ganz Europa. 39% der 24-jährigen finnischen Frauen weisen Symptome einer Depression auf. Bei jungen männlichen Personen ist der Trend ähnlich, wenn auch nicht so deutlich ausgeprägt. Geschwister, das sind Fakten. Da braucht man nicht mehr drüber reden, dass wir halt ein christliches Familienbild bevorzugen, weil wir so reaktionär sind. Das sind Fakten. Diese Fakten will man aber leider nicht sehen, weil unserer Gesellschaft andere Werte wichtiger sind. Und man spricht dann von einer Ideologie. Eine Ideologie ist das, wenn ich entgegen besseren Wissens, entgegen der Fakten etwas anderes glaube. Das ist eine Ideologie. Man könnte auch sagen, eine moderne Religion. Ein Glaube im negativen Sinn, nämlich im Sinne von Glauben heißt nichts wissen. Bei uns im christlichen Glauben ist ja der Glaube nicht das Gegenteil von Wissen, sondern das Glaube ist das Vertrauen, das ich in die Heilige Schrift und in Gott und in Christus setze. Ein weiterer Aspekt ist der Aspekt der Muttersprache und er sagt in seinem Büchlein, das heißt nicht umsonst Muttersprache, weil die Mutter die wichtigste Person ist, dass ein Kind eine Sprache lernt. Und jetzt tue ich euch ein bisschen da verwirren mit ein paar Grafiken, damit ihr seht, wie wissenschaftlich da zu und her geht. Nein, es soll einfach nur zeigen, wir haben hier die Mutter, wir haben hier das Kind und diese beiden Personen sind in der Sprachentwicklung ganz eng zusammengepaart. Zum Beispiel diese Baby- und Ammensprache, die man ja beobachten kann, wenn eine Mutter mit ihrem Säugling, mit ihrem Kleinkind spricht, da muss man ja oft lachen, wie das vor sich geht, das Langsame und lalala und hihi und so weiter. Aber was jetzt wirklich spannend ist, das ist weltweit das Gleiche. Jede Mutter weltweit, völlig egal welche Sprache, welche Kultur, macht das. Das hat Gott in die Frau hineingelegt. Und parallel entwickelt das Kind in dieser Phase Lust, ja, wirklich Lust, Worte zu sprechen, Laute nachzusagen, die Mutter nachzuahmen. Und da ist das Ganze dann noch aufgezeichnet, wie man sieht, wie sich hier das Gehirn entwickelt über die Jahre. Und man sieht hier so Sprünge drin, wie sich das Gehirn, wie es Phasen gibt, wo das Gehirn nahezu eine Explosion macht, wo etwas vor sich geht. Ja, und jetzt müsst ihr euch denken, Pech für das Kind, wenn es da einfach nicht diese enge Betreuung hat. Pech. Aber genau das wollen wir ja vermeiden, indem wir einem Menschenbild nachahmen wollen, nacheifern wollen, das die Heilige Schrift uns gibt. Und das ist meine wichtigste Botschaft für heute, nämlich eine Ermutigung für Mütter und Väter. Immer Väter, nicht Mütter und Väter immer so trennen, das ist auch leider eine Folge der kämpferischen Auseinandersetzung mit diesen Themen, dass der Vater fast nicht mehr existent ist, höchstens dann, wenn er aus der Familie davonläuft, dann wird er angeprangert. Aber wir müssen immer sehen, Vater und Mutter und die Familie, das ist eine Einheit, die gehört zusammen. Meine wichtigste Botschaft ist, dass wir als Familien, dass die Frauen als Mütter wieder Vertrauen fassen und sich nicht von den negativen Botschaften unserer Gesellschaft abbringen lassen, davon einen Weg zu gehen, der Gott gefällt. Und ich sage das wirklich ganz bewusst, Frauen, ich habe schon einmal gesagt, Frauen stehen unter Druck. Ich weiß das als Vater von drei Töchtern. Sie sind unter Druck. Sie stellen sich die Fragen, wie soll ich mein Leben gestalten? Und die Gefahr ist, dass sie über diese Fragen vergessen, ihr Leben zu leben. Und hier möchte ich uns alle ermutigen, in die Familien zu investieren. Das ist das beste Investment, was es gibt. Die Bibel nennt eine Familie, einen Haushalt, das Haus. Das ist ein sehr schöner Begriff. Da kann man sich vorstellen, in diesem Haus, da läuft etwas, da geht etwas ab, da gibt es eine Geborgenheit, da gibt es Wärme, da gibt es Echtheit, da gibt es aber auch ein Fighten, ein Diskutieren, ein Gespräch am Tisch, hoffentlich gibt es das, wo Fragen, wo Probleme aufgegriffen werden, wo wir das diskutieren können. Und Gabi und ich sind da gerade am Wohnungssuchen, Hausesuchen. Und da sage ich was, die Einfamilienhäuser, die sind rausgeputzt, perfekt. Kosten ein Vermögen, aber perfekt. Rundherum ein kleiner Garten, alles abgegrenzt. Aber diese Häuser sind vielfach leer. Da ist niemand drinnen von Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr. Da findet kein Leben statt, wie es die Bibel uns vorstellt. Und dann brauche ich das ganze Haus nicht. Weil das Haus soll ja nur die Geborgenheit geben, dass das stattfinden kann. Und darum ist es sehr wichtig, dass wir vielleicht auf ein komfortables Einfamilienhaus verzichten, aber dafür ein schönes, warmherziges Haus haben, wo echtes Leben stattfinden kann. Es gäbe viel, sehr, sehr viel zum Sagen zu dieser ganzen Thematik. Wir haben über die Ökologie gesprochen. Ich sage nur ein kurzes Schlagwort drauf. Es wäre besser, wir Menschen würden uns mäßigen, als darauf zu verzichten, Kinder in die Welt zu setzen. Das wäre vernünftiger. Zum Feminismus. Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau ist wichtig, aber noch wichtiger, das biblische Menschenbild zu betrachten. Ein weiterer Aspekt, den ich nicht streifen kann, geistliche Mutterschaft. Ich finde es total spannend, dass das Neue Testament eindeutig zeigt, dass eine Frau, die keine Kinder hat, ihr Frausein voll ausleben kann. Das ist sensationell. Im Alten Testament wissen wir die Geschichten von Frauen, die ohne Kinder waren, wie sie gelitten haben darunter. Und das Neue Testament zeigt uns, dass eine Frau auch ohne Kinder ihre Mutterschaft, geistliche Mutterschaft, ausleben kann. Das ist ein eigenes Thema, da möchte ich vielleicht dann in der Predigtserie zum Titusbrief darauf eingehen. Aber ihr seht, es gibt hunderte Themen, die da reinsprechen. Die Hauptbotschaft ist für uns heute und vor allem für die Mütter heute, dass ihr euch ermutigen lasst, dran zu bleiben und diesen Weg zu gehen. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Wochenmagazin kennt, eine evangelische Wochenzeitschrift. Und da war jetzt in der letzten Ausgabe ein Beitrag zum Muttertag, übertitelt mit Nestwärme, und das ist dann das Schlusswort von mir, das möchte ich euch noch vorlesen, weil es fasst vieles zusammen, was ich schon ausgedrückt habe. Du, liebe Mutter, bist die wichtigste Person im Leben deines Kindes und keine beliebig ersetzbare Bezugsperson. Dein Baby hört während der Schwangerschaft deine Stimme, nicht die des Kita-Personals. Das wertvollste Kapital, das du deinem Kind mitgeben kannst, ist Geborgenheit und Liebe. Darum verwöhne dein Kind mit Nestwärme. Es ist das nachhaltigste Geschenk, das du und dein Mann dem kleinen Ehrenbürger machen können. Du bist ein unersetzbarer Luxus, kostbarer als jeder Tausender auf dem Bankkonto deines Kindes. Und sollte deine Arbeitskraft tatsächlich so unverzichtbar sein, so sollen unsere Wirtschaftskapitäne in ein paar Jahren ruhig um deinen Einstieg in die Berufswelt feilschen und allenfalls auch in deine Weiterbildung investieren. In diesem Sinne wünsche ich allen Müttern Mut für unzählige Muttertage, damit ihre Kinder mit einem fetten Polster an Urvertrauen und Bindung Schritt für Schritt ihrem Alter entsprechend die Welt entdecken können. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Damit möchte ich meine Predigt beenden. Ich sage Amen, so ist es. Vielen Dank.